Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Mit einer pompösen Schlussfeier gehen die Olympischen Sommerspiele von Paris am Sonntagabend zu Ende. Ein rundum gelungener Anlass, kann man sagen, mit vielen Momenten, die in die Geschichte eingehen werden. Wir schauen in dieser Folge zurück auf die sportlichen, aber natürlich auch gesellschaftspolitischen Ereignisse der Olympischen Spiele 2024. Und wir ziehen Bilanz. Am Mikrofon ist Maria Rachel Cano und endlich wieder mal live vis-à-vis von mir, die Camilote. Cami, man kann sagen, die Olympischen Spiele hervorragend. Sie werden gelobt durch alle Medien weltweit und es gibt die Bestnoten. Zum Beispiel hat die NZZ getitelt, Spiel wie in Paris müssen der Standard werden. Oder die New York Times, Merci Paris, die Spiel haben wir gebraucht. Würdest du dem zustimmen?
Ich sehe es sicher so, dass die Spiele grundsätzlich, abgesehen von den vielleicht Kontroversen, die wir heute noch diskutieren, ein Erfolg sind. Also für die Stadt Paris, dass man sie so hat können, in ihrer Schönheit wieder mal darstellen, sehe ich als Erfolg.
Und du als Französin bist vielleicht sogar noch ein bisschen stolz auf dein Land?
Ja, natürlich. Ich glaube, es gibt so etwas wie den olympischen Patriotismus, den man hat. Weißt du, du bist vor einem Fernseher und plötzlich fieberst du in so einer Sportart mit, wo du wahrscheinlich noch nie geschaut hast in deinem Leben und hoffst so richtig, dass jetzt der aus deinem Land gewinnt. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, das du nur so von der EM oder der WM kennst.
Aber wir schauen heute auch noch ein bisschen Zahlen an. Cami, du hast die rausgesucht. Was hast du gefunden?
Ja, wir können eine erste Bilanz ziehen. Und zwar zuerst mal reden wir über das Geld, weil es ist ja eines der wichtigsten Themen, sicher auch neben der sportlichen Leistung. Das Budget ist 4,38 Milliarden Euro gewesen. Mit dem hat man gerechnet. Die Annahme realistisch ist, dass man 2 Milliarden drüber liegt. Der Macron sagt aber, das Spiel finanziert sich selber. Wir werden dann in der Schlussrechnung sehen, wie viel sie selber finanziert haben. Aber man geht schon davon aus, dass es ein bisschen drüber ist. Jetzt Tickets. Man hat gehofft, dass es 13 Millionen Besucher gibt, total. Dass man total auch 10 Millionen Tickets verkaufen kann. Bis jetzt weiss man noch nicht genau, was die Zahlen sind. Man hat aber im März schon 7 von diesen 10 Millionen Tickets verkauft gehabt. Es hat nur noch Restkarten gegeben, in dem Sinn, wo man auch kaufen konnte. Also Ticket verkauft, das hat sicher funktioniert. Was es aber zu loben gibt in dieser Bilanz, und das ist sicher ein Grund, wieso man so positiv von diesem Spiel redet, ist, dass man in dem Sinn die bestehende Infrastruktur genutzt hat. Also ist kein neues Stadion gebaut worden in Paris für die Olympischen Spiele. Man hat Schwimmanlagen, Badminton-Arena neu gebaut und sonst alles bestehende Anlagen genutzt.
Und ich finde es noch krass, die Olympischen Spiele sind noch, wenn man die Zahlen schaut, von günstigen Spielen gewesen. Ich finde das ein bisschen absurd, das zu sagen, bei 4,3 Milliarden Euro. Aber zum Beispiel die letzten Spiele, die teuer waren, seit 2008 in, jetzt muss ich es kurz nachschauen, in Peking, 32 Milliarden. Einfach nur, dass man so einen Vergleich hat. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass man eben bestehende Anlagen genutzt hat.
Ja, ich glaube, es ist wirklich das einzige Spannende wird noch das Olympische Dorf. Dort möchten wir ja Wohnungen daraus machen. Die Frage ist, eben, es ist in der Banlieue draußen. Wer will tatsächlich in diesen Banlieues wohnen und was werden das für Wohnungen? Kann man sich die dann tatsächlich leisten?
Also Kostenpunkt für so eine Wohnung 7'000 Euro pro Quadratmeter.
Wenn man das dann möchte kaufen.
Ja. Und die Frage ist, wer kann sich denn das leisten?
Wer kann sich das denn leisten? Oder macht man dann so ein bisschen staatlichen Wohnungsbau daraus? Aber vielleicht schauen wir mal auf den Medaillenspiegel, wie das aussieht. On top sind natürlich die USA mit 126 Medaillen. Dann kommt China, Japan und darauf oben schon Australien und Frankreich. Was hat die Schweiz gemacht? Sie landet total auf Rang 48 mit 8 Medaillen und, das ist vielleicht in der Wermutstropfen, 9-mal 4. Platz. Und das war nur eine Goldmedaille für die Schweiz, die Aargauerin Chiara Leone beim Schiessen geholt hat.
Und was sicher einzigartig ist und uns allen in Erinnerung wird bleiben, ist die Kulisse und die Inszenierung von Paris. Zum Beispiel die Beachvolleyball-Matchen unter dem Eiffelturm, das Reiten in den Gärten von Versailles oder das Fechten im Grand Palais.
Und abgeschlossen ist es natürlich auch spektakulär.
Heldenhaft
spektakulär, und zwar mit dem Tom Cruise. Der ist nämlich vom Dach gesprungen und eben die nächsten Olympischen Spiele sind dann in Los Angeles.
Gut, Gami, das waren so ein bisschen Zahlen. Jetzt wollen wir aber noch das anschauen, was uns ein bisschen bewegt hat. Oder die Momente, wo man kann sagen, die gehen in Geschichte, vielleicht nicht nur in sportlicher Hinsicht.
Vielleicht fangen wir mit etwas,
was
sportlich ist, und zwar Breakdancing. Das hat, ich glaube, jeder, der im Internet war in den letzten zwei Tagen, hat das mitbekommen. Und zwar geht es um die Australierin Rachel Gunn, oder ihr Breakdance-Name ist Ray Gunn. Sie hat ein bisschen eine skurrile Darstellung gemacht. Sie hat unter anderem auch gehüpft wie ein Känguru. Und ja, aber sie war nicht so erfolgreich damit. Sie hat alle drei Runden insgesamt mit 54 zu 0 Punkten verloren. Und man hat sich nachher hinter sich gestellt, und zwar Anna Mears, wenn ich das richtig sage, ist der Olympic Chief Australia. Sie hat dann gesagt, und das finde ich, macht die ganze Sache irgendwie noch ein bisschen lustiger, «She's the best breakdancer female that we have for Australia.»
Gami, Pro-Tipp, zieh auf Australien, hol dir australisch Pass und du an den nächsten Olympischen Spielen Breakdance. Das hätte ich gesehen.
Du gibst mir 4 Wodka Mate und ich mache die Breakdance-Move wahrscheinlich auch so freiwillig im Club nach.
Genau.
Aber ja, die waren sehr speziell gewesen. Natürlich hat man nachher, und das darf irgendwo das politisch auch nicht fehlen, hat man gesagt, Kritik sei nur auf sie gerichtet, weil sie eine Frau ist. Vielleicht muss man sich einfach das Video anschauen und sagen, Australian Breakdancing ist jetzt nicht so die grosse wahre Liebe.
Genau, aber wer auch für Aufsehen gesorgt hat, ist nämlich ein Schiesser aus der Türkei. Und zwar ist der Yusuf Dikic, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, der hat Silber geholt in seiner Disziplin und der wird wirklich nicht nur Medaillen gewinnen für sein Schiessen, sondern auch, wie er auftreten ist. Nämlich ist der lässig dergestanden, ohne grosses Tamtam, ohne irgendwelche spezielle Ausrüstung, mit der rechten Hand noch in den Hosensack drin und hat den zweiten Rang geholt an der Olympiade.
Es hat wirklich so unglaublich cool ausgesehen. Aber wer mir auch sagen müssen, ist einfach cool gewesen. Und ich weiss, dass du ein mega Fan bist.
Legende.
Snoop Dogg.
Snoop Dogg. Wirklich, ich habe Twitter-Beiträge gelesen, X-Beiträge, die gesagt haben, hey, also ich interessiere mich eigentlich nicht für die Olympischen Spiele, aber wenn der Snoop Dogg kommentiert, dann bin ich dabei.
Und er ist ja wirklich hat alles überall gemacht. Dabei gewesen.
Ja. Der hat irgendwie mit dem Philips hat er geschwommen, der hat 200 Meter gesäckelt. Und also der hat ja immer reingeschaut. Also hat er weiss nicht, wie viele Joints vorher geraucht und hat viel kommentiert, ist für das sehr gelobt worden. Und ich glaube, es ist okay, dass er nicht so viel gewusst hat über alle Regeln. Und er hat, glaube ich, einfach mit seinem Charme und mit seinem Auftreten das alles wettgemacht.
Und ich weiss, es gibt für dich noch eine Athletin, wo du eigentlich blöd gesagt, nur von Netflix kennst oder auf Netflix verfolgt hast, wo dir geblieben ist.
Ja, klar, Simone Biles. Also ich finde, sie hat natürlich jetzt mit dieser Goldmedaille noch einmal bewiesen, was sie für eine hervorragende und ich würde sagen, für eine einzigartige Athletin ist. Und sie hat ja bei ihrer Feier hat sie ein Köttchen an, das ein Goat zieht.
Ein Geiss.
Entschuldigung, ein Geiss drauf ist. Und Goat, das heisst eben «Greatest of all time». Und ich glaube, das passt sehr gut, weil das ist sie wirklich mit Abstand.
Gut, was mir geblieben ist als Franzosin, ist natürlich das Thema mit der Seine. Das war ja wie gewesen. Man hat sich ja zum Ziel gemacht, dass man in der Seine wieder baden kann. Wenn ich mich natürlich immer 1,4 Milliarden Euro ausgebe, damit das möglich ist, wer sich das Wasser anschaut, muss schon sagen, es war immer noch eine braune Brühe gewesen, aber es war nicht ganz ungefährlich gewesen. Du hast nämlich den Facts rausgesucht.
Ja, genau. Der Olympiasieger Daniel Wiffen kann an der Schlusszeremonie nicht teilnehmen, weil er wegen einem Virus krank im Bett liegt und hat sogar ins Krankenhaus müssen gehen. Und man geht davon aus, es ist nicht ganz sicher, dass ihm eben auch das Schwimmen in der See zum Verhängnis geworden ist, wie auch anderen Athleten, die nachher eben krank wurden. Und ich glaube, darum der Traum der Badeferien in Paris ist damit offiziell geplatzt. Und ich glaube nicht, dass das in Zukunft auch wird sein, wo man baden kann.
Ich denke es nicht. Also die Frage ist, ob sie jetzt dranbleiben und das tatsächlich anbringen. Aber wenn du dir die Interviews angehört hast von Pariser, die gesagt haben, keine Chance, du bringst mich wirklich nicht dort rein. Ich glaube, das wird...
Ich bleibe bei der Aare, das ist gut.
Wir gehen zu Paris nochmal 100 Jahre, bis sie zum Beispiel wieder dran sind. Vielleicht kann man dann ja in der Seine baden. Wir hoffen es. Was aber für uns natürlich bleibt, und das ist auch das Thema von der letzten Folge, wo wir Michelle Binswanger, Tagesanzeiger-Journalistin bei uns hatten, ist natürlich das Thema von der Imane Khelif, die algerische Boxerin. Was ist passiert seit der letzten Folge? Ja, sie hat tatsächlich Gold geholt. Sie hat aber auch sich selber zu Wort gemeldet. Einerseits, dass sie eine Frau sei, das hat sie in einem Interview so gesagt. Sie droht jetzt aber natürlich auch mit rechtlichen Schritten. Für das alles, was man natürlich über sie gesagt hat. Es bleibt ein bisschen offen, was da passieren wird. Es ist aber eines der grössten Politikum, die wir sozusagen hatten in den Olympischen Spielen.
Neben der Eröffnungsfeier.
Neben der Eröffnungsfeier natürlich, wo wir auch darüber geredet haben. Aber ich wollte es mal ein bisschen auf eine persönliche Ebene bringen. Und jetzt habe ich endlich die Chance, du bist nämlich zurück aus den Ferien. Du selber, du boxest ja. Und ich wollte das jetzt auch für unsere Zuhörer, ein bisschen aus der Sicht von einer Frau, von einer jungen Frau hören, wie das ist beim Boxen. Zuerst mal fangen wir an, wie lange boxst du eigentlich schon?
Ich muss im Fall überlegen, also ich habe 2020 angefangen, das heisst 4 Jahre, aber es war ja nirgends Corona, das heisst, ich hatte mehrere Unterbrüche gehabt. Ich habe zeitlang nicht boxt, also alles in allem vielleicht 3 Jahre ungefähr. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich hatte nie einen Kampf gehabt. Eine Zeit lang wollte ich das noch machen, momentan fehlt mir einfach Zeit für das. Ist aber nicht gestorben, der Traum, sage ich mal. Das lasse ich mir wie noch offen. Und ja.
Also zuerst mal, dann gehen wir noch ins Detail. Oder du boxst jetzt, sagen wir, 4 Jahre mit Unterbruch. Wie ist es so im Training, so als junge Frau? Wie oft kommst du dort zum Beispiel mit Männern in Kontakt? Gibt es auch tatsächlich Situationen, wo du gegen Männer im Training zum Beispiel kämpfst?
Ja, also grundsätzlich ist das eigentlich auch normal. Und ich würde jetzt aber hier auch noch mal sprechen für, sag mal, Amateurboxen. Ich glaube, wenn es dann nachher auf ein höheres Niveau aufgeht, möchte man dann auch mit Frauen kämpfen, oder? Weil das einfach...
eher, kannst du es sagen?
Ja, es ist natürlich eher dein Niveau. Und meine Erfahrung war einfach, dass wenn ich mit Männern boxe, die zum Beispiel eben sehr viel Erfahrung haben, das ist eigentlich sehr angenehm, weil sie wissen, wie hart sie schlagen. Aber vor allem bei, sagen wir mal, jungen Männern oder vielleicht sogar Buben, die gerade vielleicht in die Pubertät kommen, ist es sehr schwierig, weil sie noch nicht wissen, wie hart sie schlagen können. Also sie haben noch gar nicht ein Verhältnis dafür, wie hart sie schlagen können. Und dort musste ich schon oft sagen, hey, Dusmo, es muss ein bisschen weniger fest, weil sie es einfach nicht spüren. Mhm. Und was ich auch noch spannend finde, dass es gar nicht so auf die Postur drauf ankommt.
Also, das ist ja das, was wir immer meinen. Man sieht jemanden, der total muskulös ist und man denkt, ein Schlag und der andere ist K.O. Aber das ist gar nicht der Fall.
Nein, weil es kommt im Boxen nicht nur auf die Kraft drauf an. Mhm. Also die spielt sicher eine Rolle, aber es kommt sehr auf die Reflexe, auf die Schnelligkeit drauf an und auch auf die Technik. Also wenn du auch jetzt vielleicht nicht so viel Kraft hast, kannst du sehr viel mit der Technik rausholen und jemanden auch, also verletzen, sage ich jetzt mal, ohne dass du 3 Meter breit bist.
Wie ist es denn so mit der Sicherheit? Wie das Thema Boxen, jetzt gerade im Amateursport, wie wichtig ist das Thema deine eigene körperliche Sicherheit im Boxring?
Ich würde sagen, in der Schweiz ist es sehr wichtig. Also das, was ich erlebt habe, ich war auch schon in verschiedenen Boxkämpfen. Und vor allem im Amateurboxen wird in der Schweiz sehr geschaut, dass die Sicherheit gegeben ist. Mhm. Also sogar wenn man sieht, dass jemand noch wettboxen will, aber klar unterlegen ist, dann wird der Boxkampf abgebrochen, weil man sagt, die Sicherheit geht vor und die Gesundheit geht vor von den Athleten und Athletinnen, als dass man hier irgendjemanden will, sehen, wie er am Boden
schlagen. Wie nehmen das denn die Athleten auf, dass die Sicherheit auch so wichtig ist?
Also teilweise natürlich nicht so gut, vor allem wenn man noch weiterkämpfen möchte oder man sagt, hey, nein, ich will noch etwas da rausholen, aber da kann man wie nichts machen, wenn der Schiedsrichter sagt, der Kampf wird abgebrochen, dann ist es ja ein technisches K.O. und dann hast du den Kampf verloren.
Jetzt etwas, was für mich, wo wirklich sich ja nicht auskennt in dem, etwas, was für mich immer mega eindrücklich ist oder würde irgendwie wie eine Rolle spielen, ist die Frage von der Optik. Wenn ich jetzt dich anschauen. Ja.
Jetzt wirst du gemein, gell?
Nein, jetzt wird gar nicht mehr. Aber du bist eine sehr weibliche Frau, du bist auch von der Postur her, du bist sehr schlank. aber natürlich sehr sportlich, auf jeden Fall. Aber im Ring geht es doch auch darum, irgendwie einen Eindruck zu machen. Irgendwie auch, eben, man möchte einem anderen Gegner vielleicht Angst machen, man möchte sich auch darstellen. Wie wichtig ist die Optik im Ring, was du überbringst?
Also die Optik ist sicher eins, es ist aber auch die Präsenz. Ich finde, dass mit dem kann man sehr viel rausholen. Es ist ein psychologischer Effekt, würde ich sagen, wie dein Gegenüber aussieht. Aber es ist nicht nur, also es ist nicht ausschlaggebend. Ich finde, es kann auch täuschen, wenn jemand zum Beispiel, ich kann mich erinnern an den Kampf mit dem Ruiz und dem Joshua um einen WM-Titel. Und der Joshua ist so ein wirklich ein grosser Typ, breit bauen, unglaublich muskulös, fit ohne Ende. Und der Ruiz ist so ein eher kleinerer, dicklicher Boxer. Und man hat wirklich gemeint, der hat keine Chance, der wird jetzt verprügelt. Und der hat der Joshua geschlagen. Und darum sage ich, es ist nicht alles. Es hat sicher einen Einfluss. Es kann aber auch das Gegenteilige bewirken, dass man wieder Respekt verliert. Man sagt, ja, da nicht locker. Und vielleicht jetzt auch Bezug auf mich zu nehmen. Ja, ich mache vielleicht irgendwie einen kleinen lieblichen Eindruck, würde mich aber nicht unterschätzen.
Jetzt kommen wir vielleicht zurück auf Imane Khelif, dass wir über sie noch reden. Ich glaube, auch gerade bei ihr hat das Äußere natürlich eine grosse Rolle gespielt. Sie sieht in unseren Vorstellungen nicht sehr weiblich aus. Auch von der Statur her, wenn man sie zum Beispiel jetzt gesehen hat, neben anderen Gegnerinnen, zum Beispiel die Italienerin, habe ich gefunden, man sieht doch einen sehr deutlichen Unterschied, was zum Beispiel die Statur und den Muskelaufbau anbelangt. Ja, das hat für mich dort doch eine grosse Rolle auch gespielt. Und kann ich mir auch vorstellen, ist wichtig in dieser ganzen Kontroverse, dass sie halt aus meiner Sicht jetzt sehr männlich aussieht.
Ich habe das ein bisschen problematisch gefunden in der Berichterstattung, weil ich, genau, es ist halt, sie entspricht nicht dem Normbild der Frau. Und dass sie schon, finde ich, extrem in das hineingedrängt wurde. Ja, man hat Bilder gesehen, so, ja, das kann doch keine Frau sein und so. Ich finde das heikel, weil sie halt eben nicht irgendwie die weiblichen Gesichtszüge hat. Und das auf das reduzieren und aus dem irgendwelche Schlüsse ziehen, finde ich falsch. Ich sehe aber, dass wenn sie jetzt eben als Boxerin in einen Ring hineingeht und die Italienerin geht schon mit dem Gedanken rein, ich kämpfe hier nicht gegen eine Frau, dass das natürlich einen psychologischen Effekt hat.
Wir müssen ganz klar sagen, seit die Kontroverse sozusagen öffentlich geworden ist, dass es eben, dass sie vom Weltverband vom Boxen, dass sie und auch die Taiwanesin ausgeschlossen worden sind, weil zwei Tests nicht bestanden worden sind. Man nimmt an, sie nicht Testosterontest gewesen, sondern Chromosomtest. Die Vermutung liegt ja nahe, dass sie in dem Sinn intersexuell ist, dass sie ja beide Geschlechtsteile gehabt hat, dass es sich eben da um eine Anomalie handelt. Das ist das, was man annimmt. Bis heute, das müssen wir auch ganz klar sagen in dem Podcast, wissen wir es nicht. Es ist,
ich finde so eines der Probleme in der Kommunikation. Ich finde, es hat die ganze Diskussion enorm aufgeheizt, weil sehr viel spekuliert wird, weil eben nicht klar ist, was eigentlich Fakten sind. Und man haltet so extrem unter Verschluss. Und die Kommunikation vom IOK sagen eben, Imane Khelif ist ein Mädchen und sie ist als Mädchen zur Welt gekommen, sie ist als Frau eingetreten und hat als Frau gelebt und boxt. Ist wie nicht genügsam, wenn es genau um so eine Debatte geht, wo man annimmt, ja, vielleicht geht es um Intersexualität.
Das ist für mich wie fast der grösste Punkt des Versagen in dieser Debatte. Man muss, und da würde ich auch mal sagen, man muss auch die Imane Khelif zu einem gewissen Mass in Schutz nehmen. Oder? Dass sie hat dürfen antreten, das liegt nicht an ihr, sondern es hat Kontrollorgane gegeben, es hat Institutionen, die dafür verantwortlich sind. Und man hat sich entschieden, sie anzutreten lassen. Das ist ihr Recht, das hat man so entschieden. Aber gleich, dass der Verband sich nachher auf diese Kommunikation stützt. Das ist für mich der grösste Fehltritt. Man hätte ganz klar müssen sagen, in dem Moment, wo man weiss, dass es da mit dem Weltverband irgendwelche Diskrepanzen gibt, hätte man dieser Sache müssen nachgehen und dann sagen, schaut, wir wollen fürs Boxen die Regeln, bei Intersex-Athleten zum Beispiel, bei Transgender-Athleten, man hätte auch das Thema können dort aufgreifen und sagen, man hat ein klares Regelwerk, wann ist was erlebt. Und das hat man nicht angebracht, sondern man hat sich auf subjektive Kriterien gestützt. Und das ist für mich wie der grösste Kriterienpunkt, dass ich sage, da hat man komplett versagt.
Ja, man hat keine Transparenz geschaffen. Und das ist ja, man hat dadurch, was so viel ich habe, als ich mich wirklich zu Beginn also sehr nachverfolgt, informiert habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich so aufgeregt. Weil das Erste, was ich gelesen habe und was ich mitbekommen habe, war eine Frau, also ein Mann, der in einem Frauenwettkampf boxt. Und ich dachte, das kannst du nicht machen. Genau aus meinen persönlichen Erfahrungen. Sie sagt, hey, das ist so ein riesen Unterschied. Und ich glaube, das hat nachher auch so für unglaublich, ja, fast Streit gesorgt, weil einfach so viele Fehlinformationen, eben, es handelt sich nicht um eine Transgender-Person, sondern vielleicht, wir wissen es immer noch nicht, intersexuelle Person. Und das, denke ich, wenn man dort anders vorgegangen wäre, hätte man vielleicht die Debatte auf einer anderen, weniger emotionalen, sondern mehr faktenbasierten Ebene können führen.
Das, was ich ihr doch persönlich vorwerf, und das muss ich sagen, ist natürlich der Punkt, dass der Boxverband, der Weltboxverband, hat sie ja ausgeschlossen, also beide Athletinnen. Und die Manon Kelly hat zuerst Berufung angekündigt gegen den Ausschluss, hat die Berufung nachher zurückgezogen. Und das ist wirklich meine Kritik an ihr. Wenn du sagst, ich bin biologisch gesehen eine Frau, dann ist das der Moment, um das klarzustellen. Wenn du sagst, die Tests sind nicht angebracht, sie sind vielleicht wissenschaftlich nicht haltbar, ohne jetzt zu wissen, was es für Tests sind, hättest du müssen in dem Moment eingreifen und dagegen vorgehen. Und dann hätten wir es schwarz auf weiß gehabt. Und jetzt lässt man einfach die Vermutung offen, wieso hat man das nicht gemacht, weil dann wahrscheinlich die Testergebnisse und die Art und Weise vom Test öffentlich worden sind. Das ist in dem Sinn meine Kritik dazu.
Ich muss ehrlich sein, als ich mich in der Vergangenheit informiert habe, habe ich immer mehr, also probiert ein bisschen die Perspektive von der Kalif einzunehmen und das ein bisschen zu sehen. Und du hast zum Beispiel im letzten Podcast gesagt, eben, du bist die Italienerin, die ihr das ganze Leben lang trainiert hat, auf diesen Kampf her, auf diese Olympiade her. Und man kann sagen, es geht der Kalif ja genau gleich. Und in dem Sinne ist sie auch ein Opfer von dieser riesen, von diesem riesen, ja, sage ich mal, Kulturkampf, den es jetzt gegeben hat und die Debatte um sie herum. Und man hat nie gefragt, wer ist die Boxerin, was hat die für eine Geschichte? Hat die vielleicht ein Jahr geboxt und ist plötzlich mega gut geworden? Oder hat die Frau wirklich jahrelang trainiert? Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Sie ist ja in Algerien aufgewachsen, in ärmlichen und konservativen Verhältnissen. Und sie hat 5 andere Geschwister und ist 10 Kilometer von ihrem Trainingsort weg gewohnt und hat Eisen und Brot verkaufen, damit sie sich überhaupt die Reise mit dem Bus in die Stadt hat können leisten. Und die hat all das auf sich genommen, sagen, ihr Weg war sicher alles andere als leicht gewesen, vor allem in Algerien, wo ich so nicht würde sagen, das ist der Ort, wo Frauenboxen das Beste und das Prestigeträchtigste ist. Und sie hat all die Herausforderungen auf sich genommen und hat jetzt gewonnen. Und jetzt wird ihr irgendwo durch ihr vorgeworfen, es ist nicht verdient. Und in diesem Sinne habe ich ein Mitleid mit ihr, gerade weil sie ja trotzdem all die Zeit und all die Energie investiert hat. Und vielleicht ist das so ja Perspektive als Sportlerin selber, weil ich sehe, wie viel Zeit es für einen Kampf drauf geht und was du dein Leben eigentlich dem widmest. Und jetzt ist das wie, es gilt wie nicht oder es wird ihr irgendwo durch ein bisschen abgesprochen, dass die Medaille verdient ist.
Ganz ehrlich, ich habe im Fall nicht das Gefühl, dass sie sich wirklich freuen kann über die Medaille.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Das letzte Wort in dieser Debatte, das ist noch nicht gesprochen. Ich bin davon überzeugt, dass man sich wird müssen auseinandersetzen grundsätzlich mit dem Thema, jetzt angenommen, das ist so, Intersexualität im Sport. Es ist ja nicht der erste Fall, müssen wir auch sagen, aber man wird irgendwie müssen Regelungen finden. Und das grösste Problem, das ich vor allem sehe, wo sieht man die Fälle von Intersexualität? Das sind nicht Fälle, im Westen sozusagen, oder? Das sind eher Fälle, würde man jetzt sagen, aus dem globalen Süden. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass das Wissen über Intersexualität, und das hat Alice Schwarz, ich meine, die Feministin Nummer 1, in einem wunderbaren Kommentar geschrieben, dass natürlich in vielen Ländern das Thema gar nicht aufkommt. Und es wird, man schaut Geschlechtsteile an und dann entscheidet man auch, ist es an dem festgemacht, aber hat gar nicht die Untersuchungen und es wird gar nicht thematisiert. Und es kommt dann erst später raus, plötzlich dann bei einem Weltsportverband, wo man dann einen Test machen muss. Und dann hat man gesagt, ja gut, du hast dein Leben lang trainiert und niemand hat dich eigentlich wirklich damit konfrontiert, ja, dass es könnte in gewisser Hinsicht problematisch sein. Das Thema Fairness, oder? Das Thema Sicherheit von Frauen. Ich glaube, das ist das grössere Problem, dass wir wirklich haben, Athleten so wie Cola und dann erst die Diskussion kommt und nicht von Anfang an sagt, hey, kompetitiv in Wettkämpfen, das wird nicht gehen.
Und ich finde, dort ist auch der grosse Unterschied zwischen Intersexualität und Transgender, weil das eine ist irgendwo durch einen Entscheid, wo du nachher fällst und sagst, okay, ich will jetzt zur Frau oder zum Mann werden. Und bei Intersexualität aber kann ich mir gut vorstellen, in dem Fall, dass man das wie lange nicht gewusst hat. Dass man, wenn man zum Beispiel kein Kind hat oder aber sonst irgendwie mal einen Test macht, dass das irgendwie nicht rauskommt und man einfach damit lebt und als Frau lebt, als Frau Sport macht und plötzlich ist es die Frage, oh, bin ich wirklich, Anführungszeichen, eine Frau? Und die Debatte, ich glaube, eben, die wird sicher noch weitergehen. Aber zuerst möchte ich noch einen kleinen Einschub machen, nämlich die Frage der Woche. Wir haben uns etwas Spezielles überlegt. Ein bisschen nicht das, was wir sonst fragen, nämlich sehr politische Fragen, sondern eine persönliche Frage. Gehen wir vor zu dir stellen.
Würdest du gegen Maria boxen oder sieht sie dir vielleicht einfach zu böse aus und du hast Angst vor ihr? Wer würde mit der Maria im Boxring steigen? Das wollen wir von euch wissen.
Ah, Gami, würdest du mit mir in den Boxring steigen?
Ziemlich sicher nicht. Ich bräuchte ein Sauerstoffzelt nach den ersten 3 Minuten wahrscheinlich. Das würde sicher nicht passieren. Aber eben, du gibst mir ein paar Drinks und ich mache dir die Breakdance-Moves und dann siehst du mich in 4 Jahren in L.A. Ah, oh, nein, das habe ich nicht herausgefunden. Es ist noch nicht aufgelistet, das Disziplin Breakdance, wo ja neu war in Paris. Vielleicht, ich glaube, man tut sich das nochmal überlegen, ob das olympisch ist.
Ah, sehr gut. Aber wir wollen ja noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und nämlich nach der Olympiade ist vor der Olympiade. Das klingt jetzt super. Es sind nämlich Paralympics stehen an. Am 28. August beginnen die. Und Gami, wir waren jetzt bei der Debatte um Intersexualität und es geht auch weiter mit Transgender im Sport, in den Paralympics. Was hast du dort herausgefunden?
Ja, das ist wie die grosse Frage, oder? Wie sieht das bei den Paralympics aus, habe ich mich gefragt. Und dort bin ich als Ausblick oder auf einen Fall gestossen. Oder grundsätzlich, bei den Paralympics kann man sagen, wie geht man um mit Transgender-intersexuellen Athleten? Jetzt schauen wir mal nur Transgender an. Das sind eigene Sportverbände natürlich. Die können einem Dachverband angehören oder nicht. Können eigene Regeln haben oder nicht. Und jetzt gibt es den Fall von der Valentina Petrillo. Sie ist eine paralympische Sprinterin. Sie aus Italien. Sie hat schon 2 Medaillen gewonnen an den Paralympischen Weltmeisterschaften. Sie ist mehrfache italienische Champion. Sie ist aber als Fabrizio geboren und ist dann mit 14 erblindet und hat in dem Sinn die Sehbehinderung, wo sie ja wegen dem ist sie dann auch der Paralympics, hat sich aber erst 2019 für eine Geschlechtsumwandlung entschieden mit Hormontherapie. Das heisst, dort haben wir wirklich den Fall, dass eine Transgender-Athletin tatsächlich antreten darf. Also nicht intersexuell, sondern transgender. Und ich habe ein Interview rausgesucht und wir müssen sicher über das diskutieren. Sie durfte ab 2020 an Wettbewerb teilnehmen und sie lobt, dass sie, obwohl sie noch nicht alle Dokumente hat, die sagen, sie sei eine Frau, hat sie dort mitmachen. Das sei sozusagen der höchste Punkt der Inklusion für sie. Sie hat aber Transphobia erlebt, weil sie nicht das Frauenbad benutzen durfte. Sie musste beim Duschen einen Badeanzug tragen. Aber sie sagt, der Sport der sei wichtig für alle Menschen und alle sollten mitmachen können. Und zwar ohne Diskriminierung. Und zwar ohne Diskriminierung, die irgendwie auf wissenschaftlicher Basis beleidigt, weil trans Menschen das sagen auch Athleten.
Ich weiss nicht, vielleicht müssen wir es rausschneiden, aber sie ist ja blind. Warum darf sie nicht in die Garderobe?
Das war ihr Argument von kein Witz. Das ist ihr Argument.
Aber das finde ich wie fair. Also.
Ich weiss nicht, wie stark der Grad von der Erblindung ist. Es gibt da unterschiedliche Kategorien. Aber das war auch eines der Argumente. Sie sehe die Frauen tatsächlich nicht. Aber es geht ja auch ums Fühlen von den Frauen, die ja in der Garderobe sind. Aber dort haben wir jetzt tatsächlich den Fall, dass man bei den Paralympics das viel, viel lockerer sieht.
Schwierig. Also das finde ich jetzt noch schwierig, weil du willst die Leute inkludieren, die eine Behinderung haben und du hast das aber gleichzeitig benachteiligen, wenn vor allem eben, sagen wir, Leute, die die Pubertät schon durchgemacht haben, zum Beispiel als Mann, nachher einen Vorteil haben in der Sportart.
Darum, das ist wirklich mein Ausblick noch für die Folge. Ich glaube, die Frage von Intersex-Athleten oder Transgender-Athleten, die ist jetzt noch nicht beendet, sondern sie wird erst gerade anfangen und es wird damit enden, dass man wird müssen klare Regeln definieren
und transparent gemacht werden.
Ja. Und zwar nicht jeder einzelne Verband und unterschiedlich noch bei den Disziplinen und unterschiedlich bei den Olympiaden und den Paralympics und bei den Weltverbänden, sondern man muss ganz klar von Anfang an sagen, das gilt für alle Sportarten, in allen Verbänden, in allen Wettbewerben, die international sind. Und das sind Qualifikationsregeln. Wieso können Maria und ich noch 14 Podcasts darüber machen, über jegliche Sportveranstaltungen. Immer wieder gut, uns freut es, aber aus Sicht von der Fairness für die Frauen wäre es schön, wenn ihr so eine Regel einführt.
Ja, und das, was ich mir noch überlegt habe, es hat ja schon verschiedene Versuche gegeben, dort eben klare Regeln einzuführen, du hast es vorhin erwähnt. Und eben zum Beispiel auch mit diesen Testosterontests ist ja auch die Problematik, wenn man sagt, man tut irgendwie ein Level angeben, wo man sagt, so hoch muss die Hormonspiegel sein und nicht mehr, dann besteht die Gefahr, dass die Frauen einfach bis zu der Grenze an Testosteron zu sich nehmen, um einfach alle die gleiche Voraussetzung zu haben. Also es ist, ich sage, egal an was das es festmacht, es wird schwierig, weil auch nur eben das Hormonlevel sagt nicht alles aus. Ich finde, das, was Michelle Binswanger im letzten Podcast gesagt hat, trifft es schon sehr gut. Die Olympiade und der Spitzensport an sich ist nicht inklusiv. Er ist exklusiv. Und das merkst du durch und durch. Wenn jemand gewinnen kann und du hast einfach Voraussetzungen im Körper, eben, sei das ein Hormonlevel, sei das deine Muskelmasse, die du biologisch gegeben hast oder nicht gegeben hast. Und in diesem Sinne Fairness zu schaffen, ich glaube, das wird eine grosse Herausforderung von der Zukunft.
Und das ist das perfekte Schlusswort.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Gell?
Gami, merci vielmals für das Gespräch und euch da draussen danken wir fürs Zuhören. Tut uns abonnieren, hoch bewerten und tut uns auf die Folge Antwort geben. Wir schreiben gerne zurück, entweder auf redaktion@nebelspalter.ch oder auf unseren Instagram-Kanal, wo wir nachher noch verlinken. Das war es von Nebelspalterinnen. Wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.